Also ich habe mich viel migrantischer definiert als jüdisch in erster Linie. Ich sprach kein Deutsch. Es gab vielleicht außer mir ein paar sogenannte Gastarbeiterkinder, so hießen sie in den 70ern noch. Und im Kindergarten gab es einen Ausländertisch. Und ich zitiere, die Kindergärtnerin hat gesagt, ihr dürft mit den deutschen Kindern spielen, aber nicht essen.
Herzlich willkommen zu der Podcast-Reihe 2021 JLID. Die Abkürzung steht für jüdisches Leben in Deutschland. Genauer genommen geht es um 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. In den kommenden Monaten wird dieses Jubiläum auf unterschiedliche Weise begangen werden. Dazu gehört auch diese Podcast-Reihe, in der ich, Mirna Funk, und die Moderatorin Shelly Kupferberg mit außergewöhnlichen, interessanten und spannenden jüdischen, aber auch nicht-jüdischen Gästen sprechen werden. Wie stellt sich die Lebenswirklichkeit von Juden und Jüdinnen in Deutschland dar und was macht sie aus? Darüber werden meine Gäste hoffentlich unterschiedliche Auskunft geben. Denn wie ein jüdisches Sprichwort bereits sagt, gibt es bei einem Gespräch zwischen zwei Juden mindestens drei Meinungen. Was es nicht geben wird, ist die Wahrheit über jüdisches Leben, sondern ein pluralistisches und buntes Meinungsbild. Heute spreche ich mit Sabena Donat. Sie wurde 1971 in Kapstadt geboren und studierte Erziehungswissenschaften, Soziologie und Psychologie. Sie arbeitete von 2003 bis 2011 als Beraterin und Seminarleiterin bei der ZWST für Sozialarbeit, Abteilungen, Integration und Professionalisierung. Seit 2012 ist sie als Leiterin der Bildungsabteilung beim Zentralrat der Juden in Deutschland. Das heißt, sie setzt politisch und gesellschaftlich relevante Themen in Bildungsformate um, mit dem Wunsch und Bedürfnis nach der Sichtbarkeit pluraler jüdischer Perspektiven. Hallo Sabena.
Hallo Mirna.
Also, vor wenigen Wochen ging ja das dritte Jewish Women Empowerment Summit live, dessen Organisatorin du zusammen mit Laura Kazes bist. Erzähl uns doch mal, wie es zu diesem Summit gekommen ist.
Also mich interessiert ja sowieso schon in meinen letzten Tätigkeiten immer die Frage von Frauen, so in der Gesellschaft, der Rolle der Frauen und auch der Frage ihrer persönlichen und beruflichen Perspektiven, so hier in unserer Gesellschaft. Aber dieses besondere Format entstand im Rahmen eines Seminars, was wir schon im Rahmen meiner Tätigkeit in der Bildungsabteilung veranstaltet haben, wo es um die Frage ging, die Gemeinde sind wir. Das war ein Seminar, was wir 2017 in Berlin durchgeführt haben, wo es um diese Kernfragen ging, was bedeutet eigentlich Nachwuchsförderung in jüdischen Gemeinden? Das ist ja so ein Thema, was uns alle beschäftigt, ob wir innerhalb der Gemeinden oder außerhalb der Gemeinden stehen. Was bedeutet es eigentlich, Mitglied einer jüdischen Gemeinde oder Gemeinschaft zu sein? Und wie gestalten wir denn eine Teilhabe, die sich außerhalb von vielleicht Vorstandsposten oder auch der professionellen Mitarbeit sich darauf bezieht? Und im Rahmen dieses Seminars waren Dalia Greenfeld damals als Präsidentin der Jüdischen Studierendenunion und Laura Kazes in ihrer Rolle der ZWST und sagten zu mir, sag mal Sabena, wollen wir nicht eigentlich mal was für junge jüdische Frauen machen? Mhm. Und so entstand diese glorreiche Idee.
Was ist das Ziel, jüdische Frauen zu empowern?
Na, es ist schon noch mehr als nur empowern. Erstmal haben wir 2019 in unserer ersten, übrigens damals sehr fulminanten Veranstaltung, wo auch du, Mirna Funk, dabei warst.
Genau, ja.
Haben wir versucht, überhaupt mal so einen Raum zu schaffen, wo sich junge jüdische Frauen begegnen und wo wir überhaupt erstmal so sondieren, was sind eigentlich Themen für uns? Und in welchem Raum kann das stattfinden? Und das ist natürlich, wie du ja so schön eingangs gesagt hast, zwei JüdInnen, drei Meinungen, waren es da noch viel, viel mehr an Meinungen und auch an Bedürfnissen, die wir da vorgefunden haben.
Kannst du so ein bisschen was zu den Bedürfnissen und Hoffnungen und Wünschen vielleicht erzählen, was da so zusammengekommen ist und wie ihr das ja dann auch im zweiten und dritten Summit quasi versucht habt, so ein bisschen zu konzentrieren durch das Programm, oder?
Genau, also der Summit, der ja auch schon so ein bisschen ein großer Begriff ist, sozusagen eine Art Gipfeltreffen, sollte ja auch irgendwie beinhalten, dass eben verschiedene, ja, wie du gesagt hast, Hoffnung und Erwartung irgendwie zusammenfließen. Also es gibt Frauen, die ganz klar ein feministisches Format für sich suchen, die sich politisiert haben und auch weiterhin politisieren, im Sinne von Gleichberechtigung, auch Pluralität und Vielfältigkeit innerhalb einer jüdischen, ich sag mal, Gemeinschaft. Das ist so ein Schwerpunkt, dass es natürlich auch ein feministisches Format ist. Aber das andere ist, dass wir auch viele Frauen vorgefunden haben, die einen, ja, möglichst sicheren Raum suchen, um Themen rund um Frausein in der Gesellschaft, Weiblichkeit, Sexualität, weibliche Gesundheit so geschützt wie möglich zu besprechen. Mhm. Und wir haben versucht, in so einer Bandbreite auch mit sehr vielen interessanten Speakerinnen, Künstlerinnen, AutorInnen, zu denen du ja auch gehörst, einen Raum zu erschließen, der uns möglich macht, diese Bedürfnisse auch mal so zu prüfen und so weiterzuentwickeln, dass dieses Format sich etabliert. Und damit mache ich schon den Sprung irgendwie zu 2021. Also 2019 war noch sehr fulminant und groß. Da waren über 120 Frauen da. Dann kam uns ja Corona dazwischen. Mhm. Das wissen wir ja alle, die in diesen Bereichen tätig sind. Und wir haben aber immer so die Lücke geschafft, dass wir in Präsenz unser Format anbieten konnten. Mhm. Und wir versuchen jedes Mal innerhalb des Summits, also erstmal so eine Bandbreite an Angeboten zu machen, von Workshops über interessanten Podien und auch Peer-to-Peer-Sachen, also Frauen, die auch sich von Teilnehmenden zu Speakerinnen entwickelt haben. Mhm. Bis hin zu Fragen, die wie dieses Jahr ziemlich politisch waren, nämlich die Frage nach Safe Space. Und damit komme ich zu deiner eigentlichen Frage, warum muss man eigentlich jüdische Frauen empowern? Und klar ist, dass auch wir zu einer Minderheit gehören, auch wenn wir uns vielleicht ganz unterschiedlich definieren.
Ja.
Aber in vielen Settings, auch vor allem politischen Settings, nicht safe sind.
Mhm.
Und manchmal auch in den traditionellen Gemeindesettings nicht safe sind, wenn wir uns für andere Lebensformen entscheiden.
Jetzt kommen wir, jetzt machen wir einen Sprung. Ein Sprung von dem Summit sozusagen zu dir ganz persönlich, um eigentlich zu wissen, wer ist Sabine? Denn darum geht's in dem Podcast ja auch. Du bist, wie ich das eingangs schon gesagt habe, in Kapstadt geboren. Wie alt warst du, als du dann nach Deutschland gekommen bist?
Ich war noch klein. Ich war ein Kindergartenkind, so würde man es hier sagen. Und ich eigentlich war nicht geplant, wie so viele jüdische Familien in Deutschland zu landen. Aber meine Großeltern mütterlicherseits lebten hier auch über Umwege. Meine Großeltern mütterlicherseits gehören zu diesen wie soll ich sagen, Rückkehrer nach der Shoah, die zurück nach Polen gekommen sind. Und das sind ja sehr wenige, die nochmal dort einen Anfang gemacht haben. In Frankfurt am Main, wo ich ja jetzt lebe, ist das gar nicht so ungewöhnlich, dass es auch diese Generation gibt, die erst 68 ausgereist sind oder ausreisen mussten, weil es neue Verfolgung, neue Pogrome gab. Und die sind über Wien mehr oder weniger zufällig, ich will es mal so sagen, hier im weitesten Sinne um Frankfurt herum zugeteilt worden. Mhm, ein Wort, was sich ja in den 90ern nochmal wiederholt hat.
Ja, genau.
Und die sind eigentlich, weißt du, ich glaube, keiner wollte wirklich in Deutschland leben. Mein Großvater gehört zu den Warschauer Juden, die auch Deutsch sprachen. Der kommt aus einem sehr gebildeten Haus und dem war das Deutschsein, auch das traditionelle orthodoxe Judentum, zu eigen und damit auch nicht fremd. Und er hat sich hier relativ leicht irgendwie zurechtgefunden mit Sprachkompetenz und auch einer gewissen, ja, beruflichen Wiederfindung. Aber wir mussten, weil eine Tragödie passiert ist, eine weitere in unserer Familie, eigentlich für eine sollten wir für eine kurze Zeit hierher kommen, als ich noch klein war und wir mussten bleiben, weil wir eigentlich die Großeltern nicht mehr alleine lassen konnten.
Die waren zu dem Zeitpunkt dann einfach auch schon...
Die waren schon hier und schon relativ etabliert. Ja, sie waren gar nicht so alt. Ich habe hier relativ junge Großeltern.
Ah, ja.
Ja, das ist auch vielleicht ganz interessant, weil ich gehöre jetzt, wenn wir mal in der Shoah-Zuschreibung bleiben, zur sogenannten dritten Generation. Hm. Aber ich bin vom Alter her
eigentlich noch
vielleicht zweieinhalbte.
Ja, genau.
Also meine Großmutter war 46 bei meiner Geburt. Also das kann man sich heute gar nicht mehr so vorstellen, ne?
Ja, doch. Also zum Beispiel meine Großmutter war 40 bei meiner Geburt.
Siehst du?
Mhm.
Dann kennst du auch eine junge Großmutter und eine junge Mutter.
Ja, genau. Meine Mutter war 18, meine Großmutter war 40.
Ja, siehst du, also das heißt, du verstehst auch, was es bedeutet hat, irgendwie zweimal hintereinander sein Leben neu irgendwie zu ordnen.
Mhm.
Das habe ich selber erst als wirklich erwachsene Frau auch nochmal verstanden.
Ja, absolut. Deine Mutter hat also, die hat sozusagen mit ihrem Mann in Kapstadt gelebt, dann bist du dort geboren und dann seid ihr sozusagen als Familie dann nach Deutschland zurück.
Genau. Und das Verrückte ist, dass es ja immer sehr unterschiedliche Einreisebestimmungen gab. Und meine Eltern haben dann beide hier nochmal ein Studium aufgenommen, ein deutschsprachiges, sodass ich, also wir sprachen zu Hause kein Deutsch, sondern es gab mehrere Sprachen, also mütterlicherseits ist Polnisch und mein Vater gehört zu den sogenannten slowakischen Ungarn oder ungarischen Slowaken. Er würde mich rügen, wenn er das jetzt hört, weil ich es bestimmt nicht ganz richtig gesagt habe, aber er gehört zu denen, die aus dem Süden der Slowakei kommen, die Ungarisch und Slowakisch gesprochen haben und aber slowakische Pässe hatten in der Tschechoslowakei und da waren die Einreisebestimmungen einfach andere. Das war dann eher politisches Asyl, während meine Mutter über eine sozusagen deutschstämmige Nacheinreise kommen durfte.
Ja, verstehe.
Und beide haben dann irgendwie im Goethe-Institut Deutsch gelernt. Also für mich war das irgendwie komisch alles, weil ich als Kindergartenkind dann hier sozusagen irgendwie integriert worden bin oder auch nicht.
Aber sag mal, hast du dann in Kapstadt Afrikaans gesprochen?
Nee, Polnisch.
Ah, Polnisch?
Ja.
Aber im Kindergarten?
Ja, naja, als wir hierher, da war ich ja noch gar nicht im Kindergarten.
Ach so, du warst in Kapstadt nicht im, verstehe, okay.
Ja, weil, meine Mutter hätte mich, glaube ich, wenn sie nicht nach Deutschland gekommen wäre, vielleicht erstmal gar nicht in den Kindergarten gegeben. Das wäre ihr gar nicht in den Sinn gekommen, mich betreuen zu lassen, sondern sie war einfach auch erstmal zu Hause.
Ja, verstehe.
Und damit sie studiert, wir waren erstmal bei meinen Großeltern, und damit sie studieren kann, bin ich dort die ersten Jahre aufgewachsen. Und das unterscheidet mich vielleicht auch so von so ein paar von unseren Bekannten der dritten Generation, dass ich das also hautnah mitbekommen habe. Leben in Deutschland, irgendwie diese omnipräsente Shoah. Und darüber werden wir sicherlich auch nochmal sprechen, all diese Facetten, aber auch ein, das ist kein populärer Begriff, ein Ausländersein.
Ja.
Also ich habe mich viel migrantischer definiert als jüdisch in erster Linie.
Ah, interessant.
Ja, ich sprach kein Deutsch. Mhm. Es gab vielleicht außer mir ein paar sogenannte Gastarbeiterkinder, so hießen sie in den 70ern.
Ja.
Und wir haben im Kindergarten, das war ja nicht in Frankfurt, sondern 20 Kilometer von hier entfernt, gab es einen Ausländertisch. Mhm. Und an dem habe ich gesessen.
Ah, es gab im Kindergarten sozusagen einen Ausländertisch. Ist ja krass, ja.
Ja, und ich zitiere, die Kindergärtnerin hat gesagt, ihr dürft mit den deutschen Kindern spielen, aber nicht essen.
Aha.
Und wenn du ein kleines Kind bist, dann nimmst du das als gegeben hin.
Ja, das ist total krass, dass es das in den 70er Jahren so gab, ja.
Vielleicht gerade in den 70ern.
Mhm.
Und das war die Kulisse, unter der ich aufgewachsen bin.
Mhm.
Und das erklärt auch, warum ich mit scharfem Auge und auch bemüht scharfem Verstand sehr darauf achte, wer eigentlich in welcher Form in dieser Gesellschaft partizipiert und wer nicht.
Mhm. Du sagtest ja schon gerade, deine Eltern haben dann nochmal studiert. Du bist deswegen ja auch sozusagen auch mit deinen Großeltern aufgewachsen? Wir wissen jetzt, sie waren noch ganz jung sozusagen. Deine Großmutter war wahrscheinlich, als du in dem Kindergartenalter warst, dann so um die 50, 51 mhm. oder so. Und wie hast du sozusagen dieses Aufwachsen mit diesen Großeltern, die Shoah-Überlebende waren, erlebt?
Also wahrscheinlich ist das jetzt gefärbt durch meinen Blick von heute.
Das
als
ist
Kind
immer,
war
genau.
es eben so, wie es war.
Ja, genau.
Also bei uns hieß es das Lager. Mhm. So war irgendwie das Narrativ. Und ich weiß noch, dass ich als damals schon lebendiges, temperamentvolles Kind, ich wollte natürlich schwimmen lernen. Ich wollte alleine in die Schule gehen, wie die anderen Mädchen auch. Mhm. Und das durfte ich nie. Ich durfte weder schwimmen lernen am Anfang, noch Fahrrad fahren, noch all diese Dinge, die eigentlich in so einem, dann vielleicht schon Grundschulalter normal sind. Das durfte ich nicht.
Weil sie Angst um mich hatten.
Weil sie Angst um mich hatten. Mhm. Und mein Großvater hat mich immer begleitet, überall hin. Mhm. Und das habe ich weniger als Geborgenheit wahrgenommen als Kontrolle. Mhm. Aber es gab keine Diskussion, weil er gesagt hat, ich kann dich hier nicht alleine auf der Straße lassen.
Und das war, wäre das auch so gewesen, also das interessiert mich jetzt, er konnte dich nicht in Deutschland alleine auf der Straße lassen oder er hätte dich auch in irgendeinem anderen Land nicht alleine auf der Straße lassen können?
Das ist eine gute Frage. Er hat es immer so gesagt. Mhm. Er hat es immer so gesagt. Wobei er mit Deutschland weniger gehadert hat als ich. Also vielleicht hast du recht mit deiner Idee, dass er sagte, er kann mich überhaupt in gar keiner dieser Welten alleine auf der Straße laufen lassen. Und ich habe das dann, ich habe dann auch so eine Erziehung genossen, wie das viele osteuropäische jüdische Mädchen in meinem Freundeskreis auch beschreiben. Also ich sollte Ballett lernen und ich habe Klavierspielen gelernt, nichts davon behalten, weil ich es eigentlich alles schrecklich fand. Mhm. Aber ich kann trotzdem sagen, dass ich irgendwie so eine warme und geborgene Kindheit hatte, aber sehr wohl klar war. Und das kennst du vielleicht, weil wir haben darüber auch schon mal gesprochen. Der Küchentisch war immer mit so einer Plastiktischdecke. Mhm. Weißt du, belegt. Mhm. Und ich habe immer gefragt, wann wir die abnehmen. Und meine Großmutter sagte, für gut, nur für gut.
Ah ja.
Für erlangt, ja? Also ich übersetze das jetzt.
Ja, ja.
Und dann habe ich mich immer gefragt, wann passiert denn
wann
für
ist
gut?
Denn gut? Mhm.
Und das kam nie. Und das war für mich immer klar als kleines Kind, dass dieses Gut nicht mehr kommt. Mhm. Und das liegt nicht nur an ihren Erlebnissen in der Shoah, sondern das liegt daran, dass so viele fehlen und dass wir irgendwie alleine sind und dass das nicht natürlich ist. Mm.
Waren das Großeltern, die gesprochen haben über die Erlebnisse oder waren das Großeltern, die geschwiegen haben?
Meine Großmutter hat nie gesprochen und wollte das auch nicht, aber mein Großvater hat mir mehr erzählt, als mir lieb war. Mm. Ich habe das mal in einem anderen Zusammenhang so erzählt. Der hat mir das immer als Märchen erzählt, als Bajki, so heißt das in Polnisch. Ich glaube, in Russisch heißt es genauso. Mhm. Und ich wusste nie so genau, ich war noch ganz klein, also vielleicht so erste, zweite Klasse. Da hat er mich, wenn er mich abends ins Bett gebracht hat, mir immer die Geschichten vom Lager erzählt.
Oh Gott.
Ja, und ich, also er war in einem sowjetischen Lager. Also wir reden jetzt nicht gleich von Auschwitz-Birkenau.
Ja.
Es war ein Konzentrationslager in Sibirien. Mhm. Und ich habe immer diese Geschichten gehört, es gab auch Freundschaften und also es gab viele Namen, die dort gefallen sind, von denen auch zwei Überlebende in so einem Freundeskreis meines Großvaters auch noch hier waren. Mhm. Die haben sich dann immer in Frankfurt im Café getroffen. Also die Frankfurter, die das hören, werden sofort wissen, in welchem Café sie sich getroffen haben, um Karten zu spielen oder Tee zu trinken, schwarzen Tee. Aber ich habe erst viel, viel später verstanden, dass er mit mir wirklich seine Geschichte aufgearbeitet hat. Mhm. Und das hat lange gedauert, bis ich das richtig einordnen konnte. Mhm. Und bis das auch in mir heilen konnte. Mhm.
Du beschäftigst dich ja auch stark mit transgenerationaler Weitergabe von Traumata. Jetzt für alle, ich habe mich damit auch schon beschäftigt, jetzt aber vielleicht für alle, die diesen Podcast gerade hören und diese Wortzusammensetzung das erste Mal wahrnehmen. Willst du mal ein bisschen erzählen, was das eigentlich, worum es da geht bei dieser transgenerationalen Weitergabe von Traumata?
Also wir reden hier bei so einer transgenerationalen Weitergabe überhaupt erstmal von der Weitergabe. Also Menschen, die ein extremes Trauma erlebt haben, und dazu gehört die Shoah unbestritten. Extremtrauma heißt extreme Verfolgung über Jahre, Vernichtung, Tod und alle anderen Grausamkeiten. Und das ist auch ganz wichtig, das in diesem Zusammenhang so singulär auch stehen zu lassen.
Ja.
Und mit ihren Nachkommen, ob das jetzt Kinder oder Enkelkinder sind, gibt es direkte und indirekte Weitergaben dieser traumatischen Erfahrung. Entweder durch das gesprochene Wort oder das nicht gesprochene Wort, wie du eben richtig gefragt hast. Durch das Schweigen, durch das Fehlen von Erlebnissen, von Wärme, von vielleicht natürlichen Prozessen, wo man als Kind ganz genau weiß, und zwar egal, das habe ich auch mit Angehörigen der zweiten Generation schon beforscht und besprochen. Man wusste als Kind, wie viel man fragen darf und wie viel nicht. Mhm. Und das ist auch schon ein Teil dieser Weitergabe. Also es gilt als unbestritten, dass diese Formen der Weitergabe existieren, dass sie aber je nach Familie, Migrationsbiografie, Persönlichkeit und Familienzusammensetzung danach sich sehr voneinander unterscheiden. Mhm. Aber es gibt natürlich Elemente, wo wir jüdischen Personen uns ähneln, nämlich in der Bedeutsamkeit dieser Tragödie. Mhm. Und zu wissen, dass unser Leben sich vielleicht anders entwickelt hätte, wenn wir das nicht hätten in der Familie, direkt oder indirekt. Mhm. Mhm. Kannst du was damit anfangen so?
Ich kann damit total viel anfangen. Also was ich ja auch noch spannend finde an diesem Thema ist ja, was quasi da nochmal mehr auf so körperlicher Ebene stattfindet, ist ja so die Epigenetik. Also das heißt, auch die Weitergabe von Traumata über das Erbgut. Also das ist ja sozusagen, da wird ja ganz viel jetzt schon mittlerweile geforscht, dass es gar nicht nur mit der eigenen Sozialisation zu tun hat. Also ist es jetzt das Sprechen oder das Schweigen der anderen, sind es die Lebensentscheidungen, die diese Personen getroffen haben? Ja, also ich denke immer so, mein Vater lebt ja jetzt schon seit 20 Jahren in Australien und ich denke immer so ganz oft, und ich finde den sozusagen sehr so Second Generation mäßig. Hätte der das gemacht, ja, ohne diese Mutter, die er hatte, ja, und was hat das natürlich jetzt mit mir gemacht, ne? Also das ist ja genau das, wovon du gesprochen hast, dass diese Ereignisse dieser 12 Jahre eben das Leben von Generationen nachträglich verändert haben, auch meine Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe. Sind nicht nur freiheitliche Entscheidungen, auch wenn ich sehr an die Freiheit des Individuums glaube und an Selbstbestimmung, so bewegt sich natürlich diese Freiheit und meine Selbstbestimmung auch in den Grenzen meiner Sozialisation und dessen, was mir mitgegeben wurde.
Genau. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich frage mich manchmal auch als erwachsene Frau, selber als Mutter, wann fühle ich mich richtig frei? Und war also so richtig so im Herzen frei. Also jetzt außer romantischen Erlebnissen oder Erlebnissen in Tel Aviv am Strand oder wenn die Sonne scheint und man in Griechenland den tollsten Wein der Welt in der Hand hat. Sondern wann fühle ich mich wirklich entlastet und frei?
Ja, ich weiß gar nicht, also ich glaube gar nicht, dass es das gibt. Ich erinnere mich an ein total verrücktes Erlebnis, da war ich, also was heißt verrücktes Erlebnis, aber also ich war so halt Teenager, also ich muss so 13, 14, 15 irgendwas gewesen sein und da kam dieser Song raus, man will es ja eigentlich gar nicht mehr, man will diesen einen Namen jetzt gar nicht mehr sagen, aber man muss ihn leider sagen, weil es gab diesen Song von Sabrina Setlur und Xavier Naidoo. Frei sein, ja. Und ich erinnere mich noch, damals hatte man ja kein Spotify und das war, also ich bin ja nun auch schon 40 und so, ja. Und ich musste das bei MTV mit Videokassette aufnehmen, damit ich diesen Song immer wieder hören konnte. Und das war so, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich so ganz stark mit dieser Frage auch beschäftigt habe, was bedeutet das eigentlich, frei zu sein und wie kann ich das, weil ich mich so unglaublich unfrei gefühlt habe. Und das hatte nicht nur was damit zu tun, dass ich jetzt ein Teenager war und man sich dort einfach so allgemein unfrei fühlt, weißt du. Und ich habe schon das Gefühl in den letzten Jahren, so je älter man wird, so geht zumindest mir, so ein Verständnis dafür bekommen zu haben, dass meine Freiheit sich für immer in den Grenzen meiner Möglichkeiten und meines sozusagen mir gegebenen Lebens stattfinden wird. Und wenn man das, also wenn man nicht auf sowas wie so die absolute Freiheit oder so wartet oder auf, also ich glaube, dann lässt sich das irgendwie gut leben, finde ich.
Ja, das ist auch nichts, was den Alltag immer beschneidet, sondern es sind so auch die Entscheidungen, die wir treffen oder die ich treffe oder getroffen habe. Und es ist so das Gefühl, nicht eine absolute Leichtigkeit zu haben. Das hat natürlich auch was mit dem Leben in Deutschland zu tun. Also wir sind nun mal in der, ich nenne es ja immer vor der Kulisse Deutschlands, in der wir ja auch eine Rolle spielen.
Agieren, ja, total.
Agieren und in der wir auch unser Leben gestalten müssen, auch als Jüdinnen und Juden, als Minderheit, als auch vielleicht besondere, in Anführungsstrichen Minderheit, wie wir betrachtet werden. Aber um nochmal so zum Thema Shoah zu kommen, der Verlust ist ja auch enorm. Also ich bin damit auch im Reinen mit diesem Gefühl, nicht die absolute Leichtigkeit oft zu haben. Dafür gibt es manchmal den Moment der absoluten Tiefe. Aber was ich auch festgestellt habe, ob das jetzt die Tischdecke war und nicht für gut, es fehlen einfach auch so viele. Es fehlen die Großtanten und Großonkel, zu denen man fahren kann. Heute gibt es das, weißt du, auf vielen Ländern, wo wir hinreisen können.
Ja,
wir finden jetzt plötzlich Menschen, wo wir unsere Kinder schon wieder hinschicken können, nach Australien, Kanada oder USA. Aber ich hatte die nicht, weil die gab es einfach nicht. Und in meiner Generation war es ja auch hier in Frankfurt und anderen großen Gemeinden, das war auch eine recht dünne Generation.
Ja,
das muss man einfach sagen. So zwischen 70 und 80 waren die Geburtenjahrgänge jetzt nicht so stark. Ne?
Absolut. Ja, aber es waren ja auch generell super wenig da. Also das ist ja, also was sind 25.000 Juden in Westdeutschland, ne? Bevor sozusagen in den 90ern die Kontingentflüchtlinge kamen. In der DDR waren es 5.000. Also was sind das für Zahlen? Weißt du, das sind so.
Keine eigentlich.
Genau.
Keine relevanten Zahlen. Genau. Ja. Und das ist, ich finde das wichtig, das auch öffentlich zu besprechen, dass wir so wenige sind und auch waren und dass das etwas ist, was uns auch kollektiv geprägt hat.
Absolut.
Ja.
Du hast ja schon gesagt, du bist in der Nähe von Frankfurt aufgewachsen. Du bist dann auch auf, natürlich, weil nicht in Frankfurt, sondern sozusagen in der Nähe auf eine ganz normale Schule gegangen. Damals warst du dann sozusagen eines von drei jüdischen Kindern. Hast du da eine bewusste Erinnerung dran, dass das sozusagen vielleicht auch ungewöhnlich war oder hat sich das komisch angefühlt oder warst du da immer noch dieses Migra-Kind sozusagen noch wie im Kindergarten oder warst du da jetzt eher ein jüdisches Kind? Wie war da deine Wahrnehmung?
Also in der Grundschule war es mit Sicherheit die prägende Erfahrung Migra-Kind. Das hatte auch was damit zu tun, dass ich zu dem Zeitpunkt in sozialen Verhältnissen wirtschaftlichen Verhältnissen groß geworden bin, die nicht typisch dieser Kleinstadt Bad Homburg waren, die eine sehr wohlhabende Gemeinde war. Also das war klar. Aber im Gymnasium, auch als mein politisches Wesen erwachte, habe ich gedacht, wow, das waren fast ausschließlich herkunftsdeutsche Kinder aus, ich würde sagen, heute würde man sagen, Mittelschichtsfamilien.
Ja.
Und es gab gar keine Wahrnehmung von einer Migrationsbiografie oder gar einer jüdischen Identität. Also und das begann auch an solchen Kleinigkeiten, sich für hohe jüdische Feiertage befreien lassen zu müssen. Das war ja nicht wie heute, wo das irgendwie gesetzlich geregelt ist, sondern man musste wirklich beim Direktor einen Antrag stellen und vorsprechen.
Ja, krass.
Also meine Eltern haben da vorgesprochen, damit ich an Yom Kippur nicht in die Schule gehen muss. Mhm. Oder Rosh Hashanah. Mhm. Da rede ich schon gar nicht von anderen Feiertagen.
Ja, ja.
Es gab sogar samstags Schule, was meinen Eltern ein Dorn im Auge war, alle 14 Tage.
Hatte ich auch noch. Ich hatte
ja,
auch
ja, das gab es eine Zeit lang.
Das war so, also in der DDR war das sowieso gang und gäbe. Also das war sozusagen, glaube ich, auch Standard. Bis die Mauer gefallen ist sozusagen und dann hörte das auf. Aber ich wusste gar nicht, dass man das in Westdeutschland auch hatte mit Samstag.
So alle 14 Tage anstatt Nachmittagsunterricht, das war, glaube ich, irgendwann mal so von der Landesregierung irgend so eine Idee. Ich erinnere mich daran auch gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass das für mich eine Relevanz hatte, dass dazu gar kein Gehör vorhanden ist.
Ja.
Und gar kein Bewusstsein, das geht so nicht.
Mhm.
Und deswegen ist auch meine Erfahrung nur begrenzt repräsentativ, weil ich da wirklich von einem kleinen städtischen Milieu auch ausgehe. Obwohl das ein großes altsprachlich-humanistisches Gymnasium war, wo man wirklich davon ausgehen musste, dass es vielleicht wenigstens, also man humanistische Bildung auch anders versteht, als sie christlich normativ einzuordnen. Mhm. Und wir waren irgendwie drei jüdische Kinder, von zweien wusste ich's und von einem habe ich es erst im Nachhinein erfahren, als ich ihn bei der israelischen Sicherheit wieder getroffen habe.
Ach, wie lustig.
Mhm. Ja, der hat das nie gesagt. Ich wusste nur, dass er Tscheche ist.
Mhm.
Und dann treffe ich ihn und dachte mir, ah, jetzt verstehe ich.
Mhm.
Das heißt, es gab auch, wie es so war, irgendwie in den, 80er Jahren schon noch so ein Bewusstsein, nicht selbstsicher und selbstbewusst mit diesem Jüdischen umzugehen, weil ich es fast so ein bisschen unangenehm empfunden habe, aufzufallen.
Mhm.
Mit Sonderrechten in Anführungsstrichen, mit besonderen Regeln. Das ist mir nicht leicht gefallen.
Mhm.
Und ich glaube, dass das in großen Städten einfacher ist. Und das erzählen, wenn wir wieder mal vom Summit sprechen, erzählen mir Frauen oder andere Teilnehmende in Seminaren heute noch, dass wenn sie in großen Städten auch an jüdische Gemeinden angebunden sind, es viel leichter ist, jüdisch zu sein, als in einer kleinen Stadt.
Ja, absolut. Wobei, also ich, gut, das ist jetzt nochmal mit der DDR, aber ich hatte auch nur noch ein anderes jüdisches Mädchen, Esther.
Genau, das kenne ich.
In der Schule. Also die war sozusagen, auch nicht in meiner Klasse, sondern in einer anderen Parallelklasse. Und wir wussten das beide irgendwie so voneinander, dass wir aus jüdischen Familien sind, weil das war jetzt auch noch so Pankow. In der DDR war das irgendwie so ein, da kannte man sich eben auch so ein bisschen.
Ja.
So. Und aber das hat uns zum Beispiel, das war nie so, dass uns das jetzt dazu gebracht hat, miteinander. Ist eigentlich ganz komisch, weil wir hatten ein eher sehr distanziertes Verhältnis zueinander zum Beispiel. So als müssten wir uns irgendwie in Ruhe lassen oder als dürften wir nicht. Ich weiß auch nicht, es war ganz komisch irgendwie.
Aber das ist doch interessant. Also das Minderheitengefühl wird dann wirklich zementiert. Und das verändert sich, sobald man ein jüdisches Setting betritt.
Ja.
Ob es das Jugendzentrum ist oder die ZJD, je nachdem, was man so vorfindet, das verändert sich dann. Und das ist eine wichtige Erfahrung.
Mhm.
Deswegen finde ich diese Settings wichtig. Egal, wie sie, was der gemeinsame Nenner ist. Ich finde die Settings wichtig. Und das gilt für mich, für alle Minderheiten. Wenn man es schafft, ein Setting zu definieren oder zu finden für sich, in dem man sich so aufgehoben fühlt, dass man sich nicht mehr nur als Minderheit definiert.
Mhm.
Das gibt Sicherheit und andere Entfaltungsmöglichkeiten.
Ja, absolut.
Jetzt verstehst du vielleicht auch, warum ich in ein jüdisches Setting beruflich gegangen bin.
Ja, klar. Weil dir das wichtig war, sozusagen den anderen eine Möglichkeit zu geben, die du so vorher in deiner Kindheit und Jugend vielleicht nicht erlebt hattest, oder was?
Eher das zu gestalten, weißt du? Ein Setting zu gestalten, was zum Beispiel auch offener ist. Bildung kann ich ja viel offener gestalten.
Ja,
auch bei einem großen bei einer großen jüdischen Organisation kann ich ja Bildung so offen gestalten, dass sie jetzt nicht sich ausschließlich in Gemeindemitgliedschaften definiert, sondern ich kann einen Raum öffnen und eine Tür öffnen, die eben den jüdischen Personen, die sich als solche definieren, auch einen Ort gibt.
Mhm.
Das ist etwas, was mir total wichtig ist.
Wie würdest du heute deine jüdische Identität definieren?
Also wenn ich heute sage, und heute meint auch schon die letzten wirklich Jahrzehnte vielleicht, ich habe mich irgendwann entschieden, also auch in der Auseinandersetzung der Prägung, der Biografie, der Migrationsbiografie, zu einem sehr bewussten jüdischen Leben in Deutschland. Das hat auch bei mir traditionell religiöse Aspekte. Ich habe mich für ein sehr traditionelles Leben auch mit meinen Kindern entschieden, was auch in der Gemeinde sich abspielt, was auch Auseinandersetzungen mit sich bringt. Aber ich genieße das zum Teil auch, mich mit religiösen Texten auseinanderzusetzen und auch Feiertage außerhalb von einem reinen Schabbat nur mit der Familie zu verbringen, auch in Synagogen stattfindet. Ich habe mich dafür bewusst entschieden, das so zu machen und auch meinen Kindern eine religiöse Erziehung zuteil werden zu lassen.
Religiös bedeutet, lebst du koscher? Was bedeutet religiös?
Also mein Haus ist koscher. Ich bemühe mich, ich lebe säkular. Also ich schaffe es nicht ganz, alles so streng. Also ich bin nicht orthodox praktizierend, das schaffe ich nicht ganz. Aber ich versuche ganz klar, ein jüdisches Haus zu führen, mit dem, was das heißt, dass es in unserem Haushalt so ist und in anderen Häusern ist es eben anders. Und das hat mir viel Stärke gegeben, das so ganz selbst bindestrich bewusst und selbstsicher zu machen. Das heißt, und das ermöglicht natürlich auch das Arbeiten in einem jüdischen Setting, für mich gilt eher der jüdische Kalender als der nicht-jüdische. Und das macht mein Leben bewusster als Jüdin in Deutschland.
Feierst du deinen Geburtstag nach jüdischem Kalender oder nach...
Tatsächlich nach weltlichem Kalender. Ja. Tatsächlich, aber ich kriege von meinen religiösen Freundinnen immer auch einen Gruß zu meinem jüdischen Geburtstag.
Das ist cute, weil ich habe das letztens irgendwie auf Instagram und so von bei irgendjemanden und dann kann man das ja auf Google sozusagen eingeben und so. Und dann habe ich das immer eingegeben, um zu gucken, wann ist das eigentlich bei mir und so. Ich fand das ganz, ganz interessant.
Das ist interessant, Aber weißt du, es ist ganz schön, sich so das Jahr anders aufzuteilen. Und dass es nicht um Ostern geht, sondern eher um Pessach. Gut, da fällt es gut zusammen. Aber den September zum Beispiel anders zu gestalten. Und den Oktober anders zu gestalten. Und das finde ich sehr schön. Ich habe auch bei der Bar Mitzwa meines Sohnes nicht nur die Party organisiert, sondern auch den ganzen Rest. Und es hat gut geklappt. Das war gar nicht fremdbestimmt. Also das... der hat viel gelernt auch. Und ich habe viel mitgelernt. Das war gut.
Voll schön. Du hast es eben schon gesagt, du arbeitest jetzt seit fast 20 Jahren in jüdischen Institutionen aus Gründen, um eben das auch gestalten zu können, was da passiert, bildungstechnisch. Du kannst da jetzt wirklich so auf 2 Jahrzehnte zurückblicken. Und mich würde mal interessieren, was hat sich da maßgeblich in diesen 2 Jahrzehnten verändert?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil es gibt etwas in unseren, nicht nur in jüdischer Bildung, sondern auch in unseren jüdischen Settings, was uns immer auf uns selbst zurückwirft. Es ist zum einen, und das habe ich auch sehr stark erlebt vor 20 Jahren, du hast ja auch die Migration eben von russischsprachigen Juden erwähnt. Also als ich angefangen habe, ganz gezielt wirklich, also meine Bildungsformate in ein jüdisches Setting zu transportieren, ich war ja vorher in einer ganz anderen Welt, ist mir aufgefallen, dass es wirklich um Neudefinierung von Fragen der Integration geht. Und auch einer völligen Neudefinition für die jüdische Community, die vorher schon hier war. Ja auch. Und ich meine, du hast ja auch gesprochen vom Westen und vom Osten und irgendwie sind die ja auch zusammengeführt worden in einer nicht ganz unproblematischen Art und Weise. Wo war eigentlich jüdisches Leben? Und dann kommen die sogenannten Kontingentflüchtlinge und wir sind plötzlich mit 1 bis 2 Generationen von Menschen beschäftigt und das war sehr stark in meinem Bildungsschwerpunkten sichtbar. Meine ersten Seminare hießen wirklich Integrationsseminare.
Ja.
das würde man heute nicht mehr machen. Mhm. Das würde man, also nicht nur, weil es sich verändert hat, sondern das ist auch heute ein hierarchischer Blick, den man nicht mehr verwenden
kann. Ja. Mhm.
Und das finde ich auch gut, dass sich das weiterentwickelt hat. Und ich habe ja, das habe ich dir gegenüber ja auch mal erwähnt, ich habe ja vorher in einem Jugendzentrum gearbeitet, was alles andere als jüdisch war, sondern in einem sozialen Brennpunkt in Frankfurt mhm. gewesen ist, wo man es eher mit muslimischen Migrantinnen und Migranten zu tun hatte. Und da waren die Fragen nicht viel anders. Mhm. Also es ging um Integration. Jetzt ging es natürlich, ist das eine Milieufrage? Kommt jemand aus einer gehobenen, auch aus einer gehobenen Schicht oder einem Bildungssetting oder mhm. nicht? Das war in dem sozialen Brennpunkt halt anders. Aber es ging um Fragen von Teilhabe, Integration. Die ersten Seminare fanden auch mit Übersetzung statt.
Ja.
Weil auch die zweite Generation sozusagen noch nicht stabil Deutsch sprach. Mhm. Und das ist heute ganz anders. Mhm. Und heute verhandeln wir viel mehr die Frage immer noch, wer sind wir eigentlich?
Ja.
Innerjüdisch sicherlich, aber auch in der Korrespondenz zur Mehrheitsgesellschaft, ja. die ja auch eine plurale ist. Aber wir verhandeln natürlich jetzt viel, viel mehr, wer sind wir heute? Mhm. Und was mir heute auffällt in den Bildungssettings, aber auch in den politischen Settings und in Social Media ist, dass es viel mehr Wert darauf gelegt wird, dass wir eine sehr plurale Gemeinschaft sind mit vielfältigen Stimmen und auch mit progressiven Ansichten. Mhm. Und das gefällt mir sehr. Das war vor 20 Jahren noch nicht denkbar. Da mussten wir überhaupt erst mal verhandeln, wer ist jüdisch und wer nicht.
Ja, ja.
Und wie jüdisch ist man, um jüdisch zu sein?
Ja, ja.
Und ich meine, das darum, darf ich queer sein? Darf ich nicht ja. heteronormativ leben? Wie darf ich leben? Darf ich Kinder adoptieren oder nicht? Mhm. Und das finde ich, das wird uns stark machen.
Mhm. Ich glaube aber auch, dass man natürlich, also diese... Also als du angefangen hast sozusagen vor fast 20 Jahren, das war eben gerade, ich weiß nicht, wann die letzten gekommen sind, ich glaube so 2004 oder 2005 sogar erst. Ne? Also das war eben mitten in dieser Migrationsbewegung sozusagen hin nach Deutschland von 30.000 Juden plötzlich auf, weiß ich nicht, 230.000 Juden.
Genau.
Und das ist natürlich auch eine völlig, das war ja wie so ein Aufbau überhaupt erst einer größeren jüdischen Community, so wie man da jetzt drauf blickt, das wissen ja die wenigsten sozusagen da draußen, dass sich das in diesen letzten 30 Jahren, dass man überhaupt erst von pluralistischer jüdischer Community sprechen kann. Also ab einer bestimmten, ab so einer bestimmten Masse können sich ja überhaupt erst pluralistische Vorstellungen und Perspektiven und so entwickeln, ja.
Ja, und wenn man auch etabliert ist, ein bisschen wenigstens.
Genau, genau.
Also wenn man erstmal als Migrantin oder Migrant damit beschäftigt ist, sich hier überhaupt zurechtzufinden.
Ja.
Wohnungen zu finden, einen adäquaten Arbeitsplatz. Du weißt, dass es für viele das Thema war, dass ihre Abschlüsse nicht anerkannt
wurden. Ja, genau.
Und das bedeutet auch, dass die, die heute jung sind und sichtbar sind, auch diese Eltern haben, mhm. Wo jetzt wieder neue Fragen von Altersarmut entstehen. Mhm. Aber das ist natürlich auch eine quantitative Frage, aber es ist auch eine qualitative Frage. Mhm. Und Antisemitismus gab es damals genau so, aber ich erlebe ihn heute als viel stärker innerhalb der jüdischen Community zu bekämpfen da, mhm. als er es vor 20 Jahren war, wo man vielleicht noch mehr mit sich beschäftigt war.
Ja.
Also dass heute Antisemitismus sich in anderen Kleidern, aber mit dem gleichen Gesicht präsentiert, ist wirklich wie eine Ohrfeige für diese jüdische Gemeinschaft. Mhm.
Ja, ja,
und das, absolut. Und dass unser eins sich dann auch permanent positionieren muss dazu, also muss, kann, darf, ist natürlich ein Teil der Veränderung der bildungspolitischen Schwerpunkte. Mhm.
Welche Aufgaben siehst du innerhalb der jüdischen Community in Deutschland in den nächsten Jahren? Also jetzt, ich meine wirklich so innerhalb, was ist da, was müssen wir sozusagen als Community angehen? Was muss uns beschäftigen? Was sollte uns vielleicht nicht mehr beschäftigen?
Also tatsächlich glaube ich, wir haben die Frage, welche Rolle spielt auch, ich sage jetzt mal, spielen religiöse Inhalte, jüdisch-religiöse Inhalte, damit meine ich auch jüdisch-philosophische, jüdisch-ethische, welche Fragen spielen jüdisch-religiöse Inhalte für uns als Community, wie verhandeln wir die neu? Also so, dass eben nicht nur die Frage zwischen, weißt du, Orthodoxie und Liberalität hier ein Thema sind, sondern wie geht es, dass wir zum Beispiel als Mütter, ich sage jetzt mal wir beide, befähigt sind, unseren Kindern das an Religiosität zu vermitteln, was wir möchten. Das bedeutet ja auch, dass wir ein gewisses Wissen und eine Bildung haben und auch eine Auseinandersetzungsplattform.
Ja,
absolut. Das, finde ich, ist ein wichtiger Punkt. Ich finde, wir müssen tatsächlich, so wie du es auch vorhin skizziert hast, über das Thema Vielfalt und Pluralität nochmal anders verhandeln. Was heißt das eigentlich? Also Progressivität versus Orthodoxie, Fragezeichen? Oder heißt es, dass wir auch mit einem inklusiven Blick auf unsere Gemeinschaft wohlwollend schauen? Das gilt auch für uns als Akteurinnen, die sichtbar sind. Was heißt das überhaupt? Das, finde ich, sind die zwei stärksten Punkte, die ich innerjüdisch sehe.
Welche
auch? Wer sind wir? Ja. Wer sind wir? Und wer wollen wir sein?
Ja. Ich finde gerade diesen Aspekt, sich auch eigentlich wieder dem Judentum als Kultur und Religion zu widmen, ja, so total wichtig. Das ist ja wie, als wenn man dafür keine Zeit gehabt hätte, weißt du, so.
Das ist genau so.
Und
es ist auch nicht schick, weißt du. Es ist auch nicht, wenn man nicht orthodox praktizierend ist, aus diesem Milieu kommt, dann ist es auch nicht schick.
Dabei ist es so total schade, dass es nicht schick ist, weil da ist natürlich ganz viel. Also ich habe mich ja vor allem auf philosophischer Ebene so viel damit beschäftigt und da ist eigentlich ganz viel, also da ist eigentlich ganz viel so zu holen und man ist irgendwie immer wieder, also bei mir ist es jetzt auch, bei mir ist der Zug abgefahren, weil ich schon so alt bin, aber und weil man dann, weil ich jetzt in so einem, ja, schon in so einem anderen Setting zu Hause bin, wo ich mich mehr zu Antisemitismus und Israel und so weiter irgendwie verhalten muss, aber eigentlich ist das so schade, dass das sozusagen, dass jüdisch sein definiert wird zu oft durch diese Themen, die natürlich auch nicht nur vom Außen, aber auch vom Außen sozusagen an einen herangetragen werden und so wenig sozusagen wirklich auf so einer kulturellen, ethischen und philosophischen Ebene. Und das finde ich auch wichtig, wenn ich jetzt so an meine Tochter denke, die jetzt 6 wird, dass sie die Möglichkeit hat, dass in ihrer Welt, also in ihrem Leben, da wieder ein stärkerer Fokus drauf gelegt wird.
Warum beten wir welche Texte? Warum beten wir überhaupt? Was bedeutet das? Was sind die Normen darin? Wie können wir über, weißt du, auch Fragen, die natürlich auch für Kinder relevant werden, ethische Fragen, auch nochmal religiös anders verhandeln mit rabbinischen Schriften? Auch mit, wo sind eigentlich die weiblichen Vorbilder darin? Das sind für mich immer nochmal wichtige Themen, die es ja auch gibt und gab, die jetzt eben einer soziologisch-psychologischen Perspektive sind. Was sind eigentlich für uns nochmal so religionsphilosophische Ansätze, unser Leben zu gestalten?
Ja.
Ich finde das leichter im Umgang mit Antisemitismus, wenn ich weiß, was ich verlieren kann und was auch der Antisemit verliert, was Deutschland verliert, wenn die jüdische Gemeinschaft immer nur damit beschäftigt ist, sich selber schützen zu müssen.
Ja.
Und da habe ich es jetzt natürlich mit dem Bereich Bildung, da habe ich mir versucht, einen Spot zu suchen, der wirklich Türen und Fenster aufmachen kann. Aber es ist auch nicht immer leicht, weil Judentum nicht Folklore ist. Und weil es manchmal, also mir passiert natürlich ganz oft in diesen Zusammenhängen, in der Berührung auch mit einer ganz nicht-jüdischen Community, ach, das ist aber schön, das ist aber interessant. Und das ist ja etwas, was die junge Generation auch ja sehr stark für sich einfordert. Einerseits eine sensible Wahrnehmung zu Antisemitismus, Shoah und auch dem Nahostkonflikt, aber andererseits auch viel mehr als das sein zu wollen.
Ja.
Und sein zu müssen und sein zu dürfen.
Hast du das Gefühl, dass dieses Festjahr 1700 Jahre einen Beitrag leisten konnte für die Mehrheitsgesellschaft, da einen Fokus auch mal hinzulenken, dass Judentum, jüdisch sein in Deutschland mehr ist als als Lager und Tod und Hitler?
Also ich war zuerst etwas ganz am Anfang, als diese Ideen aufkamen, war ich etwas überrascht. Mhm. Ah, wir feiern jetzt 1700 Jahre, also wir beschwören etwas. In Deutschland, wo es ja noch nicht mal Deutschland gab, 321, aber ich habe festgestellt, und das sieht man ja auch an deinen Beiträgen, Mirna, an euren Beiträgen, an diesem Podcast, an diesen unzähligen Veranstaltungen, dass zwei Dinge erreicht worden sind, nämlich eine viel größere Sichtbarkeit von ja vielfältigsten Veranstaltungen und auch kleinere Organisationen ja befähigt worden sind, durch diesen Verein und durch dieses Festjahr Veranstaltungen zu machen innerhalb von kleinen Städten, die es vorher nicht gegeben hat. Mhm. Und das fand ich gut. Mhm. Und ich habe auch sehr viel wahrgenommen und habe auch sehr viel Rückmeldung bekommen dahingehend. Also allein, wenn Bildungsprogramme in Schule anders aufgelegt werden, sind ja Methodenkoffer entstanden. Mhm. Also die gingen ja weit über Kletzmer-Veranstaltungen hinaus.
Genau, genau.
Nachhaltige Programme sind ja aufgelegt worden. Die sind ja jetzt nicht vorbei, wenn 21 vorbei ist.
Ja.
Und das fand ich sehr gut. Mhm. Auch so verschiedene Akteurinnen und Akteure, die sichtbar geworden sind. Ganz unterschiedliche.
Ja, absolut.
In Kunst, Kultur, Bildung. Das hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Also es ist noch viel zu tun.
Also ich sehe das auch. Ich saß ja in dieser Jury und ich erinnere mich noch an die, wir hatten ja drei Jury-Sitzungen und ich erinnere mich an die erste Jury-Sitzung und diese 300 Anträge, die ich da so durchgeforstet habe, und da war ich noch so völlig, oh mein Gott, was soll das nur alles werden? Das ist alles schrecklich. Ja, so.
Ja.
Und dann habe ich ja auch nach dieser ersten Jury-Sitzung irgendwie ganz vielen Leuten Bescheid gesagt und allen Bescheid gesagt. So, macht die Anträge, macht bloß Anträge und so. Und dann wurde es auch wirklich von Jury-Sitzung zur letzten Jury-Sitzung immer besser. Es waren ja wirklich insgesamt ungefähr 1000 Anträge, die wir so durchgegangen sind. Mhm. Und ich muss auch sagen, und jetzt ist es völlig unabhängig davon, ob ich irgendwas mit diesem Verein zu tun habe oder was auch immer. Ich glaube auch, dass das wichtig war, das zu machen, und dass es in unterschiedliche Ebenen gedrungen ist, dieses Verständnis auch dafür. Es reicht nicht, irgendwie Antisemitismusprävention zu machen oder Holocaustbildung, wenn die ganze Zeit aber die Gegenwart ausgeklammert wird. Das führt sozusagen offensichtlich nicht zu den Ergebnissen, und es ist auch sozusagen, hat auch dann irgendwann jetzt mit der Realität nicht mehr so viel zu tun. Also wie kann man sozusagen, wie können wir die ganze Zeit über unsere geliebten Juden reden, wenn wir aber die geliebten Juden, die jetzt leben, wenn wir eigentlich nichts über die wissen. Und ich habe schon das Gefühl, dass dieses Verständnis dafür, dass das anders sein muss, sich in diesen letzten Monaten entwickelt hat und hoffentlich auch verfestigen wird. Mhm.
Ja, weil auch, wie gesagt, eine ganz andere Bandbreite sichtbar geworden ist.
Ja.
Und das ist schon ein großer Beitrag. Mhm. Wir müssen das Leben hier gestalten. Unsere Sprache ist Deutsch. Und ich denke, das ist wichtig. Umso sichtbarer wir werden, umso besser ist es.
Die letzte Frage. Was wünschst du dir für die Zukunft der deutsch-jüdischen Community?
Also was mir besonders auffällt, auch in einem Rückblick, den wir gerade gewagt haben, ist, dass egal wie sehr wir uns bemühen, jüdische Gegenwart vielfältig darzustellen, offensiv in auch kulturelle, künstlerische Aspekte einzutreten und natürlich auch hier gleichberechtigt teilzuhaben, bemerke ich, dass wir doch immer noch so wenige sind, dass es nicht ausreicht, in eine gleichrangige Auseinandersetzung so zu treten, dass wir das deutsch-jüdische Verhältnis, an der Stelle muss ich es ja konterkarieren, weil viele Juden bezeichnen sich ja auch als Deutsche, das Verhältnis auf Augenhöhe zu verhandeln. Und da würde ich mir von der Mehrheitsgesellschaft wirklich viel mehr auch innere Auseinandersetzung mit ihrer eigenen Pluralität wünschen. Und auch mit der Auseinandersetzung einer jüdischen Community hier. Und zwar nicht nur im Sinne einer Minderheit, sondern im Sinne einer ernsthaften Auseinandersetzung mit der Geschichte dieses Landes und mit dem, was sie wirklich wissen wollen von uns. Ja, das wäre mein Wunsch. Und das hoffe ich, dass wir das in der Jüdischen Akademie in Spe, dass das gelingen wird.
Ich finde das ein wichtigen und auch angebrachten Wunsch. Und das wird aber ein bisschen dauern, glaube ich.
Ja, wir haben ja auch noch ein bisschen.
Ja, genau.
Wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit. Ja. Und weißt du, ich finde es so, also das meinte ich vorhin auch, was heute meine jüdische Identität ausmacht. Ich kann so von mir heraus auch agieren. So safe ich es eben mir zutraue.
Ja.
Und dafür Räume zu schaffen, dass das vielen gelingt, ist ein Ideal von mir. Und das heißt natürlich auch, ein bisschen bemüht gesprochen, Brücken zu schlagen, aber auch Auseinandersetzungen zu führen. Und wenn ich manchmal in Seminaren höre, ach, es ist so schön, Frau Donath, wenn Sie da sind, Sie müssten viel öfter zu uns kommen, sage ich, wir sind aber nicht so viele.
Genau, es gibt nicht nur einmal.
Wir können uns nicht zerteilen, aber wichtig wäre es, dass es viel interessanter für die Mehrheitsgesellschaft ist, auch zu uns zu kommen und ihre innere Auseinandersetzung auch zu führen.
Vielen Dank, Sabine.
Vielen Dank, liebe Männer.